BR Heimat. Habe die Ehre.
Heute wieder mit der Edith Schuhwalter am Mikrofon. Ich grüße Sie ganz herzlich. Heute geht's ums Wallfahrten nach Birkenstein im wunderschönen Leitzachtal. Und am besten, ich sag's gleich, wie es ist, ich bin evangelisch und war in meinem ganzen Leben noch auf keiner Wallfahrt. Aber mein heutiger Gast, der kennt sich dafür umso besser aus. Und das ist mein Kollege Andreas Estner. Herzlich willkommen heute mal am Gastmikrofon.
Grüß dich, liebe Edith, schön, dass ich da seid.
Du bist ja ein Fischbach-Auer-Handel und das heißt, du hast ja die Traditionen und die Geschichten rund um Birkenstein von klein auf mitgekriegt. Aber welche Rolle spielt Birkenstein eigentlich jetzt in deinem Leben?
Ich sag's ganz kurz, Birkenstein ist ein Ort, an dem man sich wohlfühlt. Da kommt man viel dazu sagen, aber in aller Kürze ist es ein Ort, an dem man sich wohlfühlt.
Das fasst alles zusammen. Ja, was das wirklich Besondere ist am Birkenstein, was die Menschen seit inzwischen mehr seit 300 Jahren dazu bringt, dass da immer wieder Pilgerreisen hinmachen, da reden wir gleich drüber. Mit Andreas Estner, er ist nicht nur Musikant und BR Heimatmoderator, sondern er ist auch Buchautor. Und sein neuestes Buch heißt Birkenstein, wo sich Himmel und Erde berühren. Und Birkenstein hat ja 300-jähriges Bestehen gefeiert in 2010. Aber bis heute gingen da wahnsinnig viele Fußwallfahrten hin. Zwischen April und November, Andreas, in deinem Buch hast du geschrieben, zwischen 40 und 50 Wallfahrergruppen jedes Jahr. Und eine ist mir besonders aufgefallen, und zwar die Nachtwallfahrt von Lingriers. Also 40 Kilometer, 1200 Höhenmeter. Nicht mehrere Etappen, sondern alles in einem Rutsch. Mindestens 10 Stunden Gehzeit. Gingen da die ganz hartgesottenen Bergwanderer mit, oder?
Ich glaube, die Leute im Isarwinkel, da gibt es natürlich viele Leute, die in ihrer Freizeit viel bergsteigen und die sind schon fit. Es gibt mehrere Nachtwallfahrten aus dem Isarwinkel. In Geissach gibt es, ich glaube, sogar 2. Also es gibt mehrere, aber man muss da schon fit sein. Also für diesen Gewaltmarsch mitten durch die Nacht über Berg und Tal, es geht immer auf und ab, über die Berg drüber, über 3 Täler, bis nach Birkenstein. Also da muss man schon fit sein. Und wenn die ankommen, das haben sie mir erzählt, dann sind sie wirklich am Ende ihrer Kräfte. Und sagen jetzt mal ein paar Kilometer davor, nächstes Jahr machen wir es nicht mehr.
Ja, das sind wie die Almerer, die am Ende von der Alm sind und sagen, aber nächstes Jahr gehe ich nicht mehr nach.
Genau. Und aber ganz schön, sie haben dann übereinstimmend immer gesagt, wenn sie dann da sind im Birkenstein, dann ist wirklich so, da fließen dann Tränen.
Und der dann Erleichterung
ist der wahrscheinlich. Erleichterung und es ist so ein Glücksgefühl. Sie freuen sich so narrisch, dass sie sagen, ja, nächstes Jahr gehen wir wieder.
Die Ganzkörpererlösung von oben bis unten spüren in jeder Faser. Also ich habe es noch nie gemacht, aber ich stelle mir vor, wenn du da ins Licht gehst, also das hat man ja bei normalen Bergtouren hat man das auch öfter, dass man in der Nacht losgehen muss und dann geht die Sonne auf, erst die Morgendämmerung, also toll ist bestimmt.
Absolut, das glaube ich. Also sie haben es so beschrieben, sie gehen ja durch die Nacht, also durch die Dunkelheit, das muss man sich mal vorstellen, mit Stirnlampen, durch die Almgebiete, durch die Bergwälder und dann so in der letzten Etappe geht dann die Sonne auf. Und sie gehen ja in Richtung Osten, vom Isarwinkel nach Birkenstein, ist genau Richtung Osten und sie gehen quasi der Sonne entgegen, dem Sonnenaufgang entgegen.
Toll.
Ja.
Die weiteste, glaube ich, geht über 6-Tages-Etappen sogar. Da kommen die Pilger bis aus Salzburg. Aber wo kommen dann die meisten Pilger her, die nach Birkenstein gingen? Was ist denn das für ein Pilgerbereich oder wie man das nennen soll?
Einzugsgebiet für die Fußballfahrten sind natürlich die Nachbarlandkreise. Also Bad Tölz, Wolfratshausen ist sehr stark. Da kommen sie bis Reichersbayern, Isarwinkel. Dann im Norden geht es bis in den Landkreis Ebersberg, Erding. Da gibt es viele Fußballfahrten. Dann in Richtung Osten, Landkreis Rosenheim, gibt es sehr viel aus dem Indorfer, aus Rosenheim selber. Wallfahrten mit einer sehr langen Tradition, auch, die weit über 150 Jahre zurückreicht. Und bis in den Landkreis Mühldorf.
Und die gehen oft immer am selben Tag jedes Jahr, oder?
Die haben oft so feste Tage, das sagen sie, gehen am 1. Juli Sonntag oder am 1. Mai Samstag. Und das weiß man im Birkenstein natürlich, wann die kommen. Die melden sich natürlich auch vorher an, weil dann wird der Gottesdienst gefeiert mit den Pilgern, sie werden empfangen. Und da gibt es ganz feste Traditionen.
Und interessant habe ich auch gefunden, du hast es in deinem Buch alle aufgeführt, diese Fußballfahrten, die traditionell jedes Jahr kommen. Und wie du sagst, da sind welche dabei, wirklich mit einer jahrhundertealten Tradition. Und manche sind ganz neu. Also in allen Zeiten haben sich da neue Traditionen rausgebildet.
Das war so interessant. Also ich habe mir ein paar Tage wirklich Zeit genommen und habe alle Fußballfahrten abtelefoniert. Zuerst einmal finden müssen und dann abtelefoniert. Und das ist ein Bild, das ist sehr unterschiedlich, das sie da ergibt. Also es gibt Fußballfahrten aus dem Tegernseer Tal zum Beispiel, die sind, nimmt man auch, über 250 Jahre alt. Die haben eine ganz lange Tradition, oder auch aus Kolbermoor und Rosenheim. Und dann gibt es immer wieder ganz neue Fußballfahrten, also zum Beispiel aus Schaftlach, liegt ja im Landkreis Miesbach. Und die ist erst 2013 entstanden, also eine ganz junge Fußballfahrt. Und die Gründe, warum Wallfahrten entstehen, die sind auch sehr unterschiedlich. Also manchmal sind es tragische Schicksalsschläge, also schwere Krankheiten. Da gibt es mehrere der jüngeren Wallfahrten, die entstanden sind, weil jemand schwer krank war. Und dann sind die ganzen Freunde und die Verwandten haben eine Fußballfahrt gemacht. Diejenigen sind dann also in diesen Fällen wieder gesund worden. Und sie haben das dann beibehalten, also gingen jedes Jahr.
Dann ist ja Dankeswallfahrt.
Das sind dann Dankwallfahrten, genau. Es gibt Bittwallfahrten und Dankwallfahrten. Und eine in Schaftlach, das ist auch ganz nett, der Diakon, der hat gelobt, wenn er seine Diakonprüfungen gut besteht, dann macht er eine Fußwallfahrt. Und da sind dann auch einige mitgegangen und das haben sie auch beibehalten.
Ja, also wie du sagst, das ist wirklich aus allen Lebensbereichen und es zeigt ja auch, dass es alle Lebensbereiche spricht.
Genau, so ist, ja, so ist, also zum Beispiel in der Gegend von Warngau gibt es eine Fußballfahrt, die haben um eine gute Ernte bitt und haben das dann jedes Jahr beibehalten. In Neubayern, im Inntal, da gibt's, da haben sie um 1980 herum drum bett, dass sie einen guten Pfarrer kriegen, weil der Alte in Pension gegangen ist, haben das auch beibehalten. Und das ist schon schön, weil das so eine Ortschaft natürlich auch zusammenschweißt. Und wenn die Jungen dann auch mitmachen und nachwachsen, das ist schon was Besonderes.
Also Corona war ja in vielen Lebensbereichen ein großer Einschnitt, was Sachen für immer verändert hat. Manche ins Positive, manche vielleicht auch nicht so ins Positive. Merkt man das auch bei den Wallfahrten, dass das, weil da haben sie auch ausfallen müssen in der Zeit.
Die haben ausfallen müssen, manche sind dann trotzdem gegangen, jetzt dürfen wir es ja sagen.
Im Freien.
Genau, im Nachhinein haben sie es dann verloren. Aber einige haben auch darunter gelitten. Die meisten haben gesagt, dass seitdem weniger Leute mitgingen. Aber vielleicht erholt sich es auch wieder, es sind ein paar Leute weniger bei jeder Fußballfahrt, aber sie kommen trotzdem und das Lustige ist eigentlich, oder was heißt das Lustige, das Nette ist irgendwie, Birkenstall liegt ja im Leitzachtal, also ein bisschen am Berg drum, dahinter ist der Bratenstall und der Wendelstall und sie kommen wirklich aus alle Himmelsrichtungen über die Bergerei und die Oberaudorfer zum Beispiel, die gingen über das Sudelfeld rum und jede Fußballfahrt erlebt was anderes, sie ist anders zusammengesetzt, hat andere Beweggründe und sie kommen alle, das ist einfach irgendwie schön. Mir gefällt das.
Und die Fischbachauer kommen auch, oder?
Selbstverständlich, die kommen natürlich ganz oft. Wie man um ist, man trifft eigentlich meistens Einheimische. Das ist nach Birkenstock gehen. Das tut man als Fischbachauerin oder als Fischbachauer oder als Leitzachtalerin und Leitzachtaler relativ oft eigentlich, immer wieder, ganz klar. Wie ich schon gesagt habe, man fühlt sich wohl.
Das Birkenstorner Gleckerl, Andreas Istner, wir glinzen. Kennen Sie auch nicht das Birkenstorner Gleckerl?
Das Birkenstorner Gleckerl hat einen, finde ich, wirklich einen sehr besonderen Klang, einen sehr markanten Klang. Das Geläut von den zwei Glocken ist sehr hoch, weil die Glocken natürlich ein bisschen kleiner sind, weil ja der Kapellenturm relativ klar ist. Und das Geläut ist sehr hoch und ist, das Tonintervall zwischen den zwei Glocken ist eine kleine Terz. Und eine kleine Terz ist ein sehr freundliches Intervall. Und wenn man die Glocken von Birkenstock von der Weiten hört, dadurch, dass sie so hoch sind, hört man sie ja kilometerweit, dann hat das immer was Freundliches.
Und wenn man auf Fußballfahrt ist besonders, dann freut man sich natürlich, wenn man schon mal die Gleckerl hört, oder?
Schon mal hört, genau.
Dann weiß man, es ist nicht mehr weit. Also ich muss sagen, ich bin ja auch eine Oberbayerin, aber nördlich von München daheim. Und bei mir daheim, da kennen sogar wir Evangelischen die Wallfahrt nach Lourdes oder Lourdes, wie viele Einheimische sagen. Und natürlich nach Altötting. Dann wird es schon eher ein bisschen dünn. Also ich muss sagen, im Birkenstein habe mir, bevor ich die kennt habe, nichts gesagt. Aber du bist ja selber auch schon mehrmals nach Altötting gepilgert. Wie vergleicht sind das? Also wenn man jetzt das Pilgererlebnis in Altötting kennt, wie vergleicht sind das mit Birkenstock?
Altötting ist natürlich riesengroß. Ich war bei der Pfingstwallfahrt ein paar Mal dabei, von München aus, also von Kirchheim bei München. Und da kämen dann wirklich, ich glaube, es waren 6.000 Wallfahrer zusammen. Das ist natürlich gigantisch. Auch ein gigantisches, großes Erlebnis, wenn man da fast 100 Kilometer zu Fuß geht und dann werden die Leute immer mehrer und beten dann zum Schluss. Ist der große Gottesdienst in der Basilika in Neudering und das ist natürlich ein wahnsinniges Gemeinschaftserlebnis. Mhm. Im Birkerstor ist das alles viel kleiner, es ist dadurch intimer und ganz anders. Also es ist intimer, es ist irgendwie, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, aber es ist ganz anders auf alle Fälle.
Ja, intimer, glaube ich, beschreibt es ziemlich gut. Ja. Mhm. Und familiärer kommt es mir vor, so wie es du
genau. Verzeihst. Im Birkerstor ist es so, dass die Klosterschwestern, den Kurat und den Pfarrer, die kennt ja jeder. Und auch die Wallfahrer, die kennen natürlich die alle persönlich, weil die über Jahre kommen. Und das hat dann so eine starke familiäre Atmosphäre einfach. Ja. Mhm.
Was ist denn eigentlich nach deiner Erklärung der Grund, warum Wallfahrten eigentlich immer noch beliebter werden? Also die katholische Kirche, wie auch die evangelische natürlich in Klammern, geht von einer Krise in die andere. Aber die Wallfahrten, die nehmen ja zu. Also jetzt von Corona vielleicht einmal abgesehen, aber es sind wahnsinnig viele Leute, die gehen das ganze Jahr in keine Kirche rein. Aber bei einer Wallfahrt, da ging es auch gern mit.
Über das Phänomen habe ich auch sehr viel nachgedacht. Bei den Recherchen im Wallfahrtsarchiv im Birkerstor habe ich mir die Zahl der Messen angeschaut, die jedes Jahr gefeiert werden. Da haben wir im Birkerstor über 800 Messen im Jahr. Dazu kommen noch unzählige Andachten, Taufen, Hochzeiten, Silberhochzeiten, goldene Hochzeiten, Rubinhochzeiten, diamantene Hochzeiten. Also unglaublich. In dem kleinen Ort ist so ein Hochbetrieb, so ein starkes spirituelles Leben, es sind so viele Gottesdienste, es kommen so viele Wallfahrer. Es ist wie eine Insel eigentlich in dieser Krisenzeit der katholischen Kirche. Das ist beeindruckend. Also es ist davon, wie du sagst, eigentlich nicht so berührt, sondern es steht für sich. Die Wallfahrer, das Pilgern, hat ja schon seit dem Buch von H.P. Kerkelingen einen Riesenaufschwung gekriegt. Ich bin da mal weg und ich denke, viele junge Leute erleben beim Pilgern Dinge, die sie sonst nicht erleben. Weil man nimmt sie da für einen Tag, für zwei Tage, je nachdem, wie lange das man geht, raus aus dem alltäglichen Leben. Man ist aber nicht irgendwo im Urlaub, wo man am Strand liegt, sondern man macht ganz was anderes. Und dieses Gehen durch die Natur macht was mit einem. Da erlebt man Dinge, die man sonst vielleicht nicht erlebt. Dieses ständige Dahingehen macht den Kopf frei. Und da werden im Inneren von einem, gehen plötzlich Türen auf, die man teilweise schon vergessen hat. Dann gehen plötzlich Türen auf, mit denen man auch gar nicht mehr gerechnet hat. Und manche Fußballfahrer erzählen, dass sie plötzlich zum Warnen anfangen. Ja, weil da plötzlich irgendein uralter Schmerz daherkommt, den sie total vergessen oder verdrängt haben. Und in dieser speziellen Situation, wo der Kopf frei wird, wo innen was aufmacht, kommen plötzlich Gefühle daher, mit denen sie gar nicht mehr gerechnet haben. Mhm. Und das sind dann so intensive Momente unter die Fußballfahrer gegenseitig, wo dann sehr tiefsinnige Gespräche stattfinden und zustande kommen. Das ist ein Erlebnis, das, glaube ich, gibt es beim Bergwandern vielleicht auch, aber nicht so intensiv wie beim Pilgern, weil man sie einfach mit einem unter andere Vorzeichen aufmacht.
Man könnte die gleiche Strecke auch als Wanderung gehen. Mhm. Also an der Strecke ist vielleicht gar nicht der Unterschied, sondern irgendwie auch die Haltung, die innere Haltung, mit der man diesen Weg macht,
genau,
oder?
Ja, denke ich schon. Also wenn man die Schuhe zieht, seine Wanderschuhe, hat man, wenn man zum Pilgern geht, eine andere innere Haltung, wenn man sich aufmacht, als wenn man jetzt auf den Berg steigt.
Wie wichtig sind die Gebete? Was spielen die für eine Rolle unterwegs?
Ich glaube, das kann man vielleicht nicht so generell sagen. Ich würde ja gar nicht generell für die Wallfahrer sprechen, weil es vielleicht da jeder anders empfindet. Aber sie schaffen mit Sicherheit auch ein Gemeinschaftsgefühl. Und das ist auch wichtig beim Pilgern. Mhm. Man erlebt die Gruppe sehr stark. Und das ist ja auch was Schönes.
Aber also, ich war ja noch nie auf einer Wallfahrt dabei und katholisch bin ich auch nicht. Aber also es wäre nicht da andauernd gebetet, oder? Ist es insgesamt ein sehr ernstes Erlebnis oder gibt es da auch heitere Momente?
Da gibt es natürlich auch heitere Momente. Es sind immer, also ich kann nicht für alle sprechen, aber es sind Etappen, wo gebetet wird. Und dann gibt es Etappen, wo völlige Stille herrscht. Da sagt dann keiner was, soll auch keiner was sagen. Also die sind auch sehr intensiv. Und dann gibt es wieder Etappen, wo man dann ratscht. Und da wird dann oft auch sehr viel Gaudi gemacht. Mhm, ja, also, die haben fürs Weh und mir dann fürs Auwe.
Stöhnen darf man auch unterwegs, also oder?
Und jammern. Darf man auch. Und beim Wallfahrten, das ist schon auch wichtig beim Wallfahrten, dass es auch lustig ist.
Mhm. Also alles, was zum Leben dazugehört, lachen und weinen und singen und betten.
Ja.
Und Musik ist normal nicht dabei, oder?
Also, wie wir nach Dating gegangen sind, damals mit meinem besten Freund und seinem Vater, da haben wir natürlich die Instrumente dabei gehabt und haben dann zwischendrin einmal Musik gemacht.
Ah, okay.
Das war ganz schön.
Habe die Ehre, heute mit einem Experten für den bekannten oberbayerischen Wallfahrtsort Birkenstein im Leitzachtal. Und das ist mein Kollege, der Andreas Istner, weil er ist da selber daheim, direkt unterhalb von Birkenstein. Jetzt, Andreas, nicht jeder, der nach Birkenstein kommt, kommt unbedingt aus religiösen Gründen, weil das Leitzachtal ist natürlich eine beliebte Touristendestination. Einfach ein schönes Platzerl in einer tollen Landschaft. Und einmal im Jahr, da ist natürlich für alle, die Fotos machen und farbenprächtige Fotos machen, besonders attraktiv, wenn nämlich die große Trachtenprozession ist am Himmelfahrtstag. Bist du da selber auch dabei?
Ja, da bin ich selber auch dabei, ja. Beim Christi Himmelfahrt, bei der Trachtenwallfahrt vom Oberlandler Gauverband. Und das ist ein Tag, der an Schönheit kaum zu überbieten ist. Ein Tag wie aus einem oberbayerischen Bilderbuch, muss man schon sagen. Da kommen von rund 40 Trachtenvereine aus dem Oberland die Frauen und Männer und die Kinder im Festgewand, die Frauen in die Seidengewänder, treffen sie schon in aller Herrgottsfrühe in Fischbachau drunten. Das liegt ja unterhalb von Birkenstein, einen Kilometer. Stellen sie da auf zu einer großen Prozession und marschieren dann im Festgewand nach Birkenstein. Es sind zwischen 2.000 und 3.000 Menschen. Und das ist so wunderschön, wenn die ankommen. Ich bin nicht dabei beim Gehen, weil wir stehen schon oben mit der Musikkapelle und begrüßen die Wallfahrer.
Ihr seht es ja dann am schönsten, wenn man es aber mitgeht, wenn's dann sieht man ja bloß genau. Eigenen Umkreis.
Und wenn da die Choräle dann erklingen, wenn diese 2.000 bis 3.000 Menschen im Festgewand heraus stehen vor der Kapelle am Freialtar unter die Birken, es gibt ja viele Birken in Birkenstein, und wenn dann so die frühsommerliche Sonne durch die Birken durchstrahlt und so Lichtflecken am Boden macht und das in so ein wunderbares Licht einhüllt und die Musik dazu klingt und dann ist der Gottesdienst. Das ist, ja, man kann es eigentlich
ergreifend.
Es ist ergreifend, man kann es gar nicht mehr beschreiben eigentlich. Und alle, die da mitgingen, empfinden das genauso. Es ist einfach ein besonderer Tag fürs Oberland.
Also sowas schaut man natürlich gern an. Auf der anderen Seite bin ich mir als Zuschauerin bewusst, dass man fast ein bisschen stört, oder?
Also die Zuschauer sind gar nicht so viel, weil es wird nicht besonders groß beworben. Das ist eigentlich wirklich eine Sache von den Oberländlern selber. Wer es weiß, kommt, macht Fotos, aber das stört dann eigentlich nicht so groß, weil die sind dann schon zurückhaltend. Die merken schon, dass das jetzt was Besonderes ist. Und, aber es kann natürlich jeder zuschauen. Also es ist niemand ausgeschlossen.
Darf jeder mitfahren. Es muss keiner in der Tracht kommen. Man kann auch kommen, wenn man keine besitzt.
Darf man auch. Dann steht man halt am Rand und schaut zu und ist aber auch dabei beim Gottesdienst natürlich.
Du hast ja Fotos aus verschiedenen Zeiten auch von der Trachtenwallfahrt in deinem Buch. Ja. Und eins ist wirklich sehr lustig, weil man sieht lauter Ringschirm und drunter steht Trachtenwallfahrt. Man sieht keine einzige Tracht.
Genau.
Und in die 30er Jahre fällt mir auf, das war ja auch die Trachtenwallfahrt. Und man sieht ein paar Frauen in wirklich sehr festliche Trachten. Und man sieht sehr viele Männer auf dem Bild, die als erstes jetzt gar nicht als Trachtler zu erkennen sind.
Ja.
Hat überhaupt zu dieser Zeit jeder so eine tolle Tracht gehabt?
Ich glaube nicht. Ich kann es nicht hundertprozentig sagen, das ist auch nicht erhoben worden damals. Ich glaube nicht, dass jeder beim Trachtenverein war und ich glaube nicht, dass jeder so ein Gewand gehabt hat.
Das kostet ja einen Haufen Geld, das muss man sich erst einmal leisten können.
Geld und ich glaube, dass sie Arbeiterfamilien das nicht immer leisten können haben, dass sie jetzt das Festgewand für die Frauen haben, das Kirchengewand und Mirda und Schoig. Und das hat auch damals viel Geld gekostet und auch der Schmuck, der dazugehört. Und obwohl er natürlich von Generation zu Generation vererbt hat, aber ich denke, gerade Arbeiterfamilien haben sie das nicht immer leisten können.
Aber trotzdem waren alle willkommen.
Aber das Bild, das Bild ist so wunderbar, das habe ich im Wallfahrtsarchiv gefunden. Und wir haben es ganz groß gemacht, das ist auf eine ganze Seite großgezogen, weil das ist so beeindruckend ist. Ich finde das so toll, in den 1930er Jahren, wie die alle da stehen und alle mit gesenkten Köpfen nach vorne schauen zum Pfarrer. Und ja, das hat eine ganz besondere Atmosphäre, das Foto. Mhm.
Sehr eine große Andacht.
Ja, genau, das spürt man da.
Und was ist denn jetzt für die Einheimischen der allerwichtigste Tag im Birkensteuerjahr?
Der wichtigste Tag ist eben nach der Trachtenwallfahrt oder vielleicht vor der Trachtenwallfahrt, je nachdem, ist natürlich das Patrozinium der Birkensteiner Frau-Tag. Am 15. August, Maria Himmelfahrt. Und das wird an zwei Tagen gefeiert, nämlich am Vorabend schon. mit der großen Lichterprozession. Und das ist auch was, das so stimmungsvoll ist. Da kommen ein paar tausend Leute. Und vorher wäre Birkenstock schon geschmückt mit 2.000, 3.000 bunte Lichter, ist im Wallfahrtsarchiv gestanden, bunte Lichter mit Kerzen drin, die überall aufgestellt werden, an der Kabine, auf sämtliche Geländer, aber auch an die Häuser, an die Fenster, an die Balkone, überall. Also Birkenstock ist bunt illuminiert an so einem Sommerabend. Da ist dann oft schön Wetter und warm und wenn dann die Dämmerung kommt, es wird dunkel und dann leicht ist alles so bunt, der ganze Ort und die Kabine und die Menschen, die dann bei der Prozession durch Birkenstock gingen, jeder hat ein buntes Licht in der Hand. Das ist so ein eindrucksvolles Bild und wir haben es diesmal eben 2023 habe ich eine wunderbare Fotografin gehabt, die da viele Bilder gemacht hat, die sehr schön waren sind und da sieht man auch, wie, was das für ein wunderbares Fest ist. Am nächsten Tag ist dann das große Patrozinium eben mit der Kräuterweihe und da werden im Stundenrhythmus Gottesdienste gefeiert und dann am Vormittag aber auch der große am Freialtar und da kommen dann die Leute mit die Kerwal und lassen Kräuter weihen und das ist ein richtiger Festtag.
Mhm. Und da geht man als Fischbach auch, aber auch mit der Festtagstracht hier, oder?
Ja, schon.
Heute das Schönste, was man hat. Ja, was genau. War das sonst? Jetzt hast du gerade gesagt, von einer Profi-Fotografin, die das extra für die fotografiert hat. Also der Buch hat natürlich viel interessanten Text, aber es lebt natürlich schon auch von den Bilder, also zum Teil hast du jetzt auch gerade schon angesprochen, sind die aus dem Wallfahrtsarchiv. Wie hast du dir das überlegt, von was du jetzt noch da ein richtiges Profifoto brauchst, um das zu vervollständigen?
Mhm. Also zum einen ist so, die Kapelle selber ist ja wunderschön. Also das ist ja eine Barockkapelle, also dichter und intensiver kann man sich das eigentlich nicht vorstellen, weil sie ist ja nicht groß, aber sie ist vollgepackt mit einer unglaublichen Pracht. Es sind über 90 Engel in sämtliche Größen. Und das zu fotografieren ist nicht einfach, weil die Lichtverhältnisse innen relativ schwierig sind zu fotografieren. Und da habe ich so ein Glück gehabt. Ich habe nämlich einen Profi-Kirchenfotografen für mich gewinnen können, der für die großen Verlage fotografiert und auch für das Ordinariat. Das ist der Anton Brandl aus München. Ich habe mir lange nicht getraut, dass ich ihn anrufe.
Warum?
Weil ich den so gut finde. Er ist einfach so ein toller
aus
Fotograf.
Aus Ehrfurcht.
Aus Ehrfurcht. Ja, fürs Kloster Scheiern hat er auch ganz viel fotografiert. Mhm. Und dann hat er gesagt, Birkenstock, das mache ich.
Einfach aus Freude schon.
Aus Freude. Und dann war er viermal da, ist viermal gekommen und auch ist mit der Drohne über Birkenstock geflogen und hat wunderschöne Luftaufnahmen auch gemacht. Und natürlich im Inneren die Kapellen auch viele Details, den Sternenhimmel, die Engel und den Hochaltar und auch die großen Ölgemälde am Laubenumgang, die die Geschichte, die Entstehungsgeschichte erzählen, ganz großartig. Und dann eben die Kathi Ausfelder zum Beispiel, die ist eine Schlesierin, die hat mir ganz viele Fotos gemacht, so im Jahreslauf. Und die hat ein ganz gutes Auge für Schnappschüsse und für besondere Momente und die hat da tolle Sachen angefangen.
Mhm. Der Sternenhimmel, weiß ich, das hat ja auch eine besondere Bewandtnis. Den haben wir ja gar nicht immer gesehen. Da war ja zwischendrin, war der ja von Wolken verhangen.
Ja, von Wolken verhangen, genau. Also der Sternenhimmel, der ist so wunderschön und den hat man bis Anfang der 90er Jahre überhaupt nicht sehen können. Sternenhimmel, es ist eine Gewölbedecke, ein Tonnengewölbe, also halbrund. Und da ist eben dieser barocke Sternenhimmel drin. Und der war ganz lang unter einer grauen Tapete verschollen. Hat man nicht mehr gewusst, dass es den gibt. Und dann war eine große Restaurierung und dann sind die Experten gekommen, die Firma Wiegerling aus Geissach. Und die haben gesagt, so eine prachtvolle Kapelle kann keine graue Gewölbedecken haben. Das ist, kann nicht sein. Und dann haben sie mal angefangen, dass sie diese Tapete ein bisschen runter machen und haben dann festgestellt, da ist drunter eine blaue Farbe, also da ist was. Und dann war es ein großes Glück, die Schwester Eresta, die ja über 60 Jahre im Kloster Birkenstein war und die Kapelle kennt wie niemand sonst auf der Welt, die hat gewusst, dass ganz oben in der Kapelle, wo es schon dunkel ist, wo man es fast nicht sieht, ein Gemälde hängt aus der Zeit um 1760. Und dieses Gemälde war die Vorlage für den Maler Sebastian Troger, der dieses Gewölbe ausgemalt hat, die Vorlage, nach der er eben diesen Sternenhimmel gemalt hat. Und auch diese Vorlage hat er sich selber gemalt. Und anhand dieser Vorlage, die ganz genau in die Decke passt, haben sie diesen Sternenhimmel rekonstruiert. Und also Er ist so wunderschön. Wir haben ein doppelseitiges Bild im Buch drin gemacht, damit man wirklich genauer anschauen kann und uns auch genießen kann, weil er einfach so schön ist.
Mhm. Aber wer kommt denn auf die Idee, dass man da Tapeten hinmachen kann? Also 70er Jahre, also ich war mal so, das sind Tapeten, oh, bei alles hat man Tapeten gebraucht, aber dass man es in der Kirche auch noch in den Sternenhimmel zu tapeziert hat, das ist mir jetzt, ja, das habe ich vorher noch nicht gehört.
Es ist tatsächlich bei allen Befunden und auch, ich habe das komplette Wallfahrtsarchiv durchgearbeitet und auch die Unterlagen im Archiv vom Erzbistum, nichts zu finden, wann das gemacht worden ist. Mhm. Es war eine furchtbar grobe Aktion.
Gibt da keiner mehr zu jetzt wahrscheinlich. Zu.
Muss irgendwann in die 30er Jahre gehen sein. Da haben sie wirklich mit Fliesenkleber haben sie da so Tapeten aufgepappt. Fürchterlich. Mhm. Aber es hat immer wieder Berichte gegeben, dass die Kapelle, so ein Bauwerk muss man ja ständig pflegen, so was man ja von Kirchen. Und dass da immer wieder mal ein bisschen ein Putz runtergefallen ist von der Decken. Und ich denke mal, dass die ja gesagt haben, jetzt müssen wir was machen.
Wenn Gold haben wir keins. Genau, das wird es gewinn sein. Wenn man im Leitzachtal was zum Feiern hat, eine Taufe, eine Hochzeit, ein Ehejubiläum, dann macht man das besonders gern in der Wallfahrtskapelle von Birker Stor, haben wir ja schon gehört. Und jetzt, wenn man es einmal zusammenzählt, 863 heilige Messen werden da jedes Jahr gefeiert. Da braucht es natürlich einen eigenen Pfarrer. Das kann man ja nicht einmal so ein bisschen nebenher machen. Und diese Pfarrstelle, das ist interessant, das haben nämlich die Gläubigen einem berühmten Kutschenbauer zu verdanken, hat der Andreas Estner recherchiert. Was hat denn jetzt ein Kutschenbauer mit der Pfarrstelle zum Tor?
Ja, der Kutschenbauer, das war der Georg Lankensberger, ein Kutschenbauer, der aus Märktl am Inn stammt. Netterweise ist er im selben Haus auf die Welt gekommen, in dem Papst Benedikt auf die Welt gekommen ist.
Ja.
Und der ist 1779 auf die Welt gekommen. Der Georg Lankensberger ist dann nach München gegangen und hat Wagner, das Wagner-Handwerk gelernt, also Wagenbau. Kutschenbau, Wagenbau. Und dann ist sein Chef verstorben und er hat dann die Witwe geheiratet.
Also er hat in diese, das war gar nicht unüblich.
Ja, er hat in diese Firma eingeheiratet. Und das war die Elite im Wagenbau damals in Bayern. Die haben die Nobelkutschen ihrer Zeit gebaut, also Krönungswagen für Könige, Nobelkarossen für Prinzen, für Adelshäuser in ganz Europa. Also die waren richtig gut im Geschäft und die waren richtig innovativ auch. Der Georg Lankensberger war ein großes handwerkliches und technisches Talent. Er hat 1815 eine bahnbrechende Erfindung gemacht. Er hat nämlich die Achsschenkellenkung erfunden.
Ach komm, was ist denn die Achsschenkellenkung?
Also man muss sich vorstellen, jetzt bei der Kutschen war es bis zu dem Zeitpunkt so, dass wenn man eine Kurve gefahren ist, hat sich die ganze Achs in diese Richtung bewegen müssen.
Mhm.
Mit seiner Erfindung hat sich nicht mehr die Achse bewegt in die Richtung der Kurve, sondern nur die Räder.
So okay, heute, der Rest ist ruhig geblieben
so
praktisch.
So wie beim Auto heute. Und diese Erfindung, die war so bahnbrechend, dass er sofort ein Patent angemeldet hat und über seinen Freund hat er auch in England ein Patent anmelden lassen, weil es hat sich rasend verbreitet auf der ganzen Welt. Und bis heute ist im Fahrzeugbau die Achsschenkellenkung in jedem Auto drin.
Ach, interessant.
Ja,
also jetzt wissen wir, wo das herkommt, aus Märktl am Inn.
Genau. Und dieser Erfinder und Unternehmer und bahnbrechende Wagenbauer, der ist irgendwann in die 1820er oder 1830er Jahre nach Birkenstein gekommen. Es war damals noch ein winziger Ort, das war ja nicht erschlossen, es hat keinen Eisenbahnanschluss gegeben, keine Straße, gar nichts, keine Autos sowieso nicht. Es waren ein paar kleine Bergbauernhäuser rundherum und mittendrin diese prachtvolle Kapelle. Und die war aber in dieser Zeit, heißt es, relativ verwaist, weil vorher war eine Säkularisation, das Kloster Fischbachhaus, Kloster Scheiern, Mutterkloster Scheiern sind aufgelöst worden. Die Benediktiner waren weg, es hat noch einen Pfarrer gegeben in Fischbachhau und der hat natürlich die Zeit nicht gehabt, damals sind die Pfarrer alles zu Fuß gegangen, dass er sich so groß um die Kapelle Birkenstein kümmert. Das heißt, das hat alles nachgelassen. Aber dann ist der Georg Lankensberger gekommen, hat den Ort in sein Herz geschlossen und hat gesagt, da brauchen wir einen Priester. Unbedingt. Oi. Und dann hat er aus eigener Tasche, mit seinem Geld, hat er ein Priesterhaus gebaut, in dem hat er dann auch selber, wollte er auch selber wohnen. Und dann, wenige Jahre später, hat er dann gesagt, und jetzt brauchen wir noch ein Kloster, eine Schule für Fischbachhauf. Und dann hat er da oben aus eigener Tasche mit seinem Geld ein Kloster gebaut und hat die armen Schulschwestern aus München geholt, die dann da eingezogen sind. Und dann war eine Schule im Birkenstein für Mädchen und für Knaben. und eben auch ein Priester, ein Wallfahrtskurat. Und das ist seitdem so. Und da sind wir natürlich sehr froh, wer weiß, was passiert, weil wenn der das nicht gemacht hätte, dann wäre Birkenstein vielleicht nicht so bedeutend, weil das, ja.
Vielleicht war es einfach in, ja, weniger nicht. Gepflegt und mit der Zeit in Vergessenheit geraten. Und ja, manchmal gibt es so einen Auslöser irgendwo und dann ereignen sich Dinge und wenden sich in eine ganz andere Richtung, wie es vielleicht zuerst ausgeschaut hat. Das ist natürlich auch immer das Spannende in den Geschichten, die das wirkliche Leben geschrieben hat.
Ja.
Jetzt haben wir schon 10:50. Zum Glück haben wir nach 11 nur eine ganze Stunde, Andreas. Und unter anderem dich bitten, dass du uns mal das Loretto-Rätsel löst.
Sehr
weil das
gern.
Wort Loretto haben ganz viele Leute schon gehört von der Loretto-Wiese oder von der Loretto-Kapelle. Und wenn man sagt, warum heißt denn das so, was ist denn das, dann wissen es viele gar nicht. Ich bin evangelisch, ich bin entschuldigt, ich muss nicht wissen, aber ich freue mich auf die Erklärung in der nächsten Stunde.
BR Heimat, habe die Ehre.
Noch bis 12 mit der Edith Schowalter am Mikrofon. Herzlich willkommen, wenn Sie gerade erst dazugekommen sind. Bei uns geht's heute um einen der beliebtesten Wallfahrtsorte Oberbayerns, um Birkenstein im Leitzachtal. Und zwischen 10 und 11 haben wir vom Andreas Estner schon ganz früh darüber gehört, was eigentlich das Besondere an der Wallfahrt nach Birkenstein ist. Und wer schon mal da war, der weiß, dass Birkenstein eine der bayerischen Loretto-Kapellen ist. Das Wort Loretto, das habe jetzt ich als Protestantin auch schon gehört. Aber wer oder was war oder ist Loretto? Das werden wir jetzt gleich erfahren. Was fürs Münchner Oktoberfest die Theresienwiese ist, das ist für das Rosenheimer Herbstfest die Loretto-Wiese. Manche Orte haben eine Loretto-Brücke, in Landshut gibt es ein Loretto-Kloster, in ganz Bayern gibt es etliche Loretto-Kapellen, aber fragen Sie mal einen Katholiken nach dem heiligen Loretto. Da kriegen Sie irgendwas zwischen ratlosem Kopfschütteln und einem Lachanfall, weil Loretto ist nämlich kein Name von einem Heiligen, sondern ein Ortsname. Und wenn Sie es im Internet nachschauen, dann kommen Sie auf einen Ort mit 1200 Einwohnern in Mittelitalien. Und da fragt man sich, Andreas Estner, was hat ein relativ kleiner Ort in Mittelitalien mit unseren Wallfahrtsorten zum tun? Zum Beispiel eben auch mit Birkenstein und der Loretto-Kapelle dort. Mhm.
Loretto in Mittelitalien in der Region Marken ist ein paar Kilometer weg von der Adria. Und da ist eines der größten Heiligtümer der Christenheit in Loretto, nämlich das Heilige Haus, in dem die Mutter Gottes aufgewachsen ist und gewohnt hat, in dem die heilige Familie gewohnt hat, in dem wahrscheinlich Jesus aufgewachsen ist. Dieses Heilige Haus steht in Mittelitalien eben in Loretto. Jetzt fragt man sich natürlich, warum.
Ja, die ist doch nicht in Italien aufgewachsen. Das kann ja nur ein Irrtum sein.
Genau. Dieses Heilige Haus von Nazareth, das eigentlich in Nazareth gestanden ist, wurde der Annahme nach, und da sind sich doch einige Wissenschaftler einig, dass das so war, im Mittelalter, in der Zeit der Kreuzzüge, transferiert bis nach Mittelitalien, nach Loreto. Weil damals das Heilige Land ja immer wieder von Kriegen überschattet war und Kriegen zwischen eben den Muslimen und den Christen und es ist immer hin und her gegangen,
kennt man ja
diese Zeit der Kreuzzüge. Und dann heißt es, haben die Kreuzfahrer dieses Heilige Haus abgebaut und haben es transferiert mit Schiffen bis nach Loreto und haben es dort wieder aufgebaut. Es gibt da eine Legende, nämlich dass Engel das Heilige Haus nach Loretto getragen
das
haben.
Ist schöner.
Das ist schön. Da gibt es ja ganz viele Darstellungen. Unter anderem auch auf einer Glocke von Birkenstein sind die Engel zum Singen, die das Heilige Haus durch die Luft tragen. Und Historiker sagen, in Nazareth, da gibt es ja diese Felsennische, wo man annimmt, oder wo das Heilige Haus gestanden ist. Und gibt Wissenschaftler, die sagen, die Maße stimmen ganz genau überein mit dem Heiligen Haus, das in Loretto steht. Das ist ja überbaut mit einer riesigen Basilika. Und ist seit dem Mittelalter eben einer der wichtigsten Wallfahrtsorte der Christenheit.
Weil da die Maria daheim war eigentlich.
Weil die da drin gewohnt hat. Und es hat sich natürlich ein ganz wichtiger Moment abgespielt in diesem Haus, weil nämlich der Engel zu Maria gekommen ist und ihr verkündet hat, dass sie Gottes Sohn zur Welt bringen soll. Und das ist ja ein Schlüsselmoment, ein ganz ein wichtiger Moment.
Und was hat jetzt das mit den Kapellen zum da?
Genau, im ausgehenden Mittelalter, schon so um 1400, zwischen 1400 und 1500, hat es auch aus dem deutschsprachigen Raum, auch aus Bayern, Wallfahrer gegeben, die den weiten Weg auf sich genommen haben bis nach Loreto. Mhm. Und dann, in der Zeit zwischen 1500 und 1600, sind dann im deutschsprachigen Raum in Italien, im deutschsprachigen Raum, Schweiz, Österreich, Bayern, die ersten Loreto-Kapellen gebaut worden. Für die Wallfahrer, dass die nicht so einen weiten Weg haben bis nach Loreto. Ganz wichtig war dabei, dass diese Loreto-Kapellen, die erste ist, glaube ich, in Tirol gebaut worden, in der Nähe von Hall, dass die genauso, also dass die bestimmte Merkmale haben wie die Loreto-Kapelle, wie das Heilige Haus, das in Loreto steht. Nämlich zum Beispiel die Maße, den Grundriss, das Tonnengewölbe mit Sternenhimmel, Ziegelmauern, das Heilige Haus ist ja, besteht aus Ziegeln. Und fällt mir jetzt noch nebenbei, mir fällt zu viel, ich muss mich ein bisschen beherrschen. Wissenschaftler haben in die Ziegelmauern vom Heiligen Haus in Loreto haben sie Knöpfe gefunden, wie sie an den Mänteln der Kreuzfahrer waren zum Beispiel. Mhm. Sie haben Ritzungen gefunden, wie sie im Heiligen Land üblich waren zur Zeit Jesu Geburt. Also das nimmt man als Beweise her, dass das tatsächlich
das echte ist.
Mhm. Und von den Ziegelmauern komme ich wieder zurück. Die Loreto-Kapellen, die gebaut worden sind, bei uns jetzt in Bayern zum Beispiel, die müssen Ziegelmauern haben. Birkenstein hat keine Ziegelmauern, aber es hat gemalte Ziegelmauern. Also es schaut aus wie eine Ziegelwand.
Es schaut zumindest so aus, genau, im Buch ist vorne drin, genau. Im Umschlag.
Und ganz wichtig, weil das Wohnhaus der Maria war, muss in jeder Loreto-Kapelle ein Ofen sein.
Ach.
Der Ofen der Mutter Gottes, der ist auch ein Foto drin im Buch, der ist in Birkenstein hinterm Hochaltar, den sieht man nicht, aber es ist, schaut aus wie ein Kaminofen.
Ist ein normaler Holzofen einfach, wie man daheim halt hat.
Ja, ein offener Kamin, der funktioniert nicht.
Okay. So aber, echt wie die Ziegel.
Genau.
Aber und eine Hommage.
Eine Hommage und ein Küchenschrank ist auch hinterm Hochaltar, der Küchenschrank der Mutter Gottes. Mhm. Und ganz wichtig natürlich, dass Engelsfenster im Westen, das es auch im Heiligen Haus gibt, in Loreto, durch das der Engel zu Maria gekommen ist und ihr eben das verkündet hat, dass sie Gottes Sohn zur Welt bringen soll. Und mir war es ganz wichtig, dass man, damit man sich unter dem Begriff Loreto mal was vorstellen kann, weil natürlich weiß das bei uns in der Gegend jeder, dass das eine Loreto-Kapelle ist, aber keiner weiß eigentlich ganz genau, wo es jetzt das alles ist. Die wenigsten waren in Loreto. Und habe ich mit der Wallfahrtsleitung in Loreto ganz lang verhandelt, ein Dreivierteljahr, auf Italienisch.
Gratuliere.
Das geht ja heute ganz einfach mit Google-Übersetzer. Dass ich Aufnahmen vom Inneren kriege, vom Heiligen Haus in Loreto, damit man das vergleichen kann, wie schaut das Original aus und wie schaut Birkenstein aus. Und das finde ich sehr spannend. Da sieht man eben die Ziegelmauern, das Tonnengewölbe und die schwarze Madonna. Und das ist auch interessant, weil Birkenstein hat auch einmal eine schwarze Madonna gehabt, nämlich genau zu der Zeit, wie die Kapelle gebaut worden ist. Da wollte man halt, dass es möglichst nah an Loreto ist, dass das genauso ist. Mhm. Und zu der Zeit hat die Madonna von Birkenstein eine dunkle Hautfarbe gekriegt.
Mhm. Der Altötting hat ja auch eine schwarze Madonna, oder?
Genau.
Mhm. Und da gibt es ja so viele. Kannst du das erklären, wo das eigentlich herkommt mit der schwarzen Madonna?
Ich kann es nicht generell sagen, nein.
Mhm. Nein. Aber interessant, dass...
Interessant, ja. Und zu sehen ist es im Birkenstein auf die Votivtafeln. Es sind ja im Buch auch viele Votivtafeln abgebildet. Aus der Zeit, 1710, als die Kapelle gebaut worden ist, da ist immer die Maria mit abgebildet auf der Votivtafel und immer mit schwarzem Inkarnat oder mit dunklem Inkarnat. Und das geht bis in die Zeit so 1751, danach wechselt die Hautfarbe wieder. Und bei der Restaurierung hat die Firma Wiegerling aus Geissach ganz genaue Materialproben gemacht, natürlich von Decken und Wänden, aber auch von den Figuren. Und habe festgestellt, dass an manchen Steinen sind 12 Farbschichten auf der Madonna von Birkenstein. Also die ist sehr oft wieder neu gefasst worden. Sie hat auch verschiedene Gewänder. Und jetzt bei der großen Restaurierung in den 90er Jahren hat man dann die Originalfassung wieder hergestellt.
Möglichst. Wir ratschen über den Wallfahrtsort Birkenstein im Leitzachtal. Und jetzt gibt es ja in jeder Wallfahrtskapelle ganze Wände voller Votivtafeln, das ist natürlich in Birkenstein das Gleiche. Andreas, du hast dich ja da ausführlich wirklich damit beschäftigt. Ändert sich das jetzt eigentlich, wofür gedankt wird im Laufe der Jahrhunderte? Oder gibt es so Sachen, die immer wieder auftauchen? Oder was sind denn da deine Erkenntnisse?
Ja, was sehr interessant ist, die Themen im menschlichen Dasein sind oft immer wieder die gleichen, auch durch die Jahrhunderte. Das ist sehr interessant. Heute gibt es natürlich auch Motivtafeln, neuere, bei Autounfällen zum Beispiel. Das hat es früher nicht gegeben, aber früher waren dafür
Kutschenunfälle.
Da haben wir eine ganze Reihe an Kutschenunfällen. Und diese Motivtafeln, die sind so interessant, finde ich. Da steht jetzt nicht immer wahnsinnig viel dabei, aber diese Bilder erzählen ja schon Geschichten. Da haben wir zum Beispiel aus dem Jahr 1828 einen Kutschenunfall. Dann haben wir einen Unfall bei der Holzarbeit, wo einer unter dem Baum drin liegt, von 1836. Daneben haben wir Soldaten, die im Feld waren. Die haben noch eine blaue Uniform, oh, königlich bayerisch, die in Frankreich waren. Die haben darum gebetet, dass sie gesund heimkommen. Das sind jetzt zwei Soldaten aus dem Inntal zum Beispiel, aus Nussdorf. Dann hat man einen Raubüberfall, da liegt eine Frau am Boden, das ist ein Stumm mit einem Kachelofen von 1823. Da liegt eine Frau am Boden mit verbundenen Augen und gefesselt, und daneben ist einer, der sie gerade fesselt, und die ist überfallen worden, hat in ihrer Not zur Maria vom Birkenstock gebetet und ist erhört worden und hat das dann als Dankesgabe gebracht. Oder da ist eine Frau vom Obstbaum runtergefallen, 1872. Ganz oft Wöchnerinnen im Wochenbett, wenn es da.
Das war ja wahnsinnig gefährlich eigentlich.
Wahnsinnig gefährlich für die Frauen. Es gibt sehr viele Motivtafeln, wo Wöchnerinnen drauf sind. Oder eine zum Beispiel, das ist ein Bergmann, der ist verschüttet worden, der war 5 Tage verschüttet, hat im Bergwerk Hausam, hat zu Maria gebetet, ist dann wieder gefunden worden und hat die Motivtafel gestiftet. Mhm. Also ganz viel Sachen, Hochwasser. Dann haben wir eine aus dem Zweiten Weltkrieg, München im Bombenhagel. Also da sind, sieht man Stadthäuser, die brennen, aus dem Jahr 1943. Es geht quer durch die Geschichte
eigentlich.
Gell? Quer durch die Geschichte. Es sind Zeugnisse der Geschichte, Zeugnisse, was alles passieren kann im Leben. Ich sage immer, es ist ein Spiegel des Lebens und Spiegel des Leids, was Menschen alles passiert ist im Leben. Sehr oft auch Viehseuchen. Da haben wir zum Beispiel eine aus dem Isarwinkel, aus Lengriers von 1822, wo der Georg Wasensteiner malen lassen hat. Da steht drauf: Ich weiß mir nicht mehr zu helfen in dieser Not. Und er hat bei der Mutter Gottes in Birkenstein Hilfe erlangt. Da sieht man auch die lange Tradition. Vom Isarwinkel zum Beispiel sind die damals schon nach Birkenstein gegangen, diese Weidestrecken. Und er hat diese Tafel gestiftet, wo er in der Mitte kniet, rundherum eine Kuhherde. Und das findet man auch sehr oft, die Viehseuchen, die hat es sehr oft gegeben früher.
Ja, das war ja existenzbedrohend. Da haben wir ja nicht eine Versicherung gehabt, wie dann später irgendwann.
Genau, und natürlich auch kein Viehdoktor, also kein Tierarzt. Und sehr interessant ist natürlich auch im Laufe der Jahrhunderte, also die gingen jetzt zurück. Ich habe bewusst große Darstellungen gemacht, pro Votivtafel eine Seite, dass man es richtig schön sieht. Gingen jetzt zurück bis 1714. Ist auch volkskundlich interessant, die Trachten der Menschen damals, was sie angehabt haben. Die Männer haben ja bis in die Zeit um 1820 lange Gehröcke angehabt, also die fast bis zum Knie gehen zum Beispiel. Auch das ist sehr interessant. Und
die Mode kriegt man gleich noch mit.
Die kriegt man gleich noch mit, ja.
Also eine Gebetserhörung, hast du mir vorhin schon erzählt, dass da sieht man keine Votivtafel, sondern das muss man wissen, da gibt es eine schwere Eisenkette. Was hat es mit der auf sich?
Ich habe die Erzählung von der Schwester Aresta, die ja lange im Kloster Birkenstein war, kennt über die Mutter Almeda. Die Mutter Almeda war die Generaloberin der armen Schulschwestern in den 1930er und 40er Jahren. Und die hat einen Mantel gestiftet für die Mutter Gottes. So sind wir eigentlich draufgekommen. Und dann hat die Schwester Aresta erzählt, ja, weil da ist einmal eine Schwester der armen Schulschwestern von der Gestapo verhaftet worden und ins Konzentrationslager gekommen, oder war kurz davor, dass sie ins Konzentrationslager kommt. Dann habe ich mich auf die Spuren begeben und habe da zu recherchieren begonnen und habe dann herausgefunden, es hat in den 1930er Jahren eine Razzia gegeben der Gestapo bei den armen Schulschwestern im Mutterhaus in München, aber auch in Außenstellen. Und dabei ist tatsächlich eine Schwester verhaftet worden und die ist nach Berlin gekommen in ein berüchtigtes Gefängnis. Und daraufhin hat die Mutter Almeda eine Wallfahrt unternommen nach Birkenstein, von München, vom Mutterhaus der armen Schulschwestern nach Birkenstein, und hat auf dieser Wallfahrt eine schwere Eisenkette nach Birkenstein getragen. Ist in die Unterlagen gestanden und hat dann 2 oder 3 Nächte, Tage und Nächte in der Kapelle ganz allein verbracht, ohne Essen und Trinken, und hat nur gebetet und gebetet und gebetet, Tag und Nacht, bis zur vollkommenen Erschöpfung. Und wenige oder kurze Zeit später ist diese Schwester, die im Gefängnis war, wieder freigekommen. Das ist jetzt alles ganz verkürzt. Jedenfalls habe ich mich dann gefragt, ob es diese Kette eigentlich nur gibt. Und ja, wer kann besser Bescheid wissen als die Schwester Herrester, die alles weiß von diesem Ort. Sie hat gesagt, ja, freilich, die Mutter Almeida-Kette, die hängt in der Gruft, hinten im Eck. Und dann bin ich natürlich sofort auf und habe nachgeschaut. Und die hängt da wirklich, da hängen da schwere, verrostete Eisenketten drin in der Gruft. Die sieht man nur ganz schwach im Kerzenschein. Aber die hängt da und erzählt eine ganz besondere Geschichte aus der Zeit, aus dieser schwierigen Zeit.
Aber die Geschichte muss man sich erzählen lassen. Da ist jetzt nicht irgendwie ein Schild dabei oder so, wo man das erfahren
kann. Nein, da ist nichts dabei, aber jetzt ist halt im Buch ist jetzt dokumentiert.
Jawohl, jetzt können es alle nachlesen. Nein, weil es ja wirklich zu Herzen gehend ist.
Ja.
Und oft sind ja gerade so in Wallfahrtskapellen oder in anderen Kirchen, da sind so viele Geschichten drin, die man eigentlich nicht wissen kann. Wo man wirklich jemanden braucht, der einem das nahe bringt.
Ja.
Und jetzt ist der Name Schwester Eresta schon mehrmals gefallen. Über die da jetzt nach der nächsten Musik gern ausführlicher mit dir reden, weil die ist ja wirklich, glaube ich, sowas wie die Seele von Birkenstein. Lang gewesen, gell?
Lang gewesen. Die war fast 64 Jahre lang im Kloster Birkenstein und sie kennt den Ort wie niemand anderer und hat den Ort natürlich auch geprägt.
Was macht eigentlich einen Wallfahrtsort aus? Da haben wir jetzt ja schon viel gehört über die wunderschönen Gemälde in der Kapelle, über die Gebete der Menschen, die hinkommen. Aber es ist natürlich auch ganz wichtig, wer da ist, wenn man hinkommt. Und da gibt es in Birkenstein oder hat es lang gegeben, die Schwester Eresta. Jetzt muss ich ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, weil von der Schwester Eresta habe ich vom Andreas Estner schon gehört, lang bevor ich irgendwas über das Gebäude gehört habe. Also die, ja, die hat wirklich den Ort geprägt. Wie darfst du sie beschreiben? Wie hast du sie in Erinnerung, Andreas?
Ja, das ist jetzt überraschend. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Sie ist, die Schwester Eresta ist, die ist ein Stück Birkenstein, fast 64 Jahre war sie da. Sie ist eine ganz junge Frau mit Anfang 20 nach Birkenstein gekommen und hat alles, was man an diesem Ort erleben kann, glaube ich, erlebt und hat wahnsinnig viel für den Ort gemacht. Also sie hat das ganze Wallfahrtsarchiv aufgebaut. Das ist eine unglaubliche Arbeit. Sie hat jedes Jahr alles dokumentiert, was passiert ist, von Januar bis Ende Dezember. Sie hat Statistiken geschrieben, sie hat die Büroarbeit zu großen Teilen gemacht, sie hat das alles gemanagt. Weil man muss sich vorstellen, an so einem Wallfahrtsort, wir haben es ja vorher schon mal angesprochen, wie viele Gottesdienste da stattfinden, da kommen ja Leute, unglaublich viele Leute, vorsichtige Schätzungen, sagen es sind rund 200.000 Menschen pro Jahr.
Ja, Wahnsinn.
Ist wirklich viel und vermutlich sind es viel mehr. Und die kommen mit unterschiedlichsten Anliegen, mit unterschiedlichen Bedürfnissen in ganz verschiedene Lebenssituationen. Sie kommen oft von weit her, manche Wallfahrer, also nicht Fußwallfahrer, sondern es gibt ja auch noch die Autowallfahrer oder die Zugwallfahrer, die halt nicht mehr so gut zu Fuß sind. Die kommen teilweise aus Wien, aus Hamburg, aus Meran. Also dieser Einzugsbereich ist ja riesengroß. Und die möchten natürlich alle irgendwie auch eine Ansprache haben. Also das ist man gewohnt, wenn man nach Birkenstock kommt, dass man da jemanden trifft. Im Wallfahrtslonjo geht es schon los, wo man eine nette Begegnung hat, dann sind zwei Pfarrer da, dann sind die Schwestern da. Es ist ein betreuter Ort und das ist das ganz Entscheidende. Und das hat die Schwester Eresta auch immer gesagt, Birkenstein ist ein betreuter Ort und das macht diesen Wallfahrtsort so besonders. Aber nochmal zur Schwester Eresta, also sie ist eine wahnsinnig gute Managerin.
Ja, muss man sein.
Und sie ist auch sehr energisch, weil man natürlich ein Ort, wo so viele Menschen zusammenkommen, der muss auch funktionieren. Also so eine Wallfahrt, das ist schon ein Wahnsinnsbetrieb, wo teilweise an manchen Tagen im Stundentakt 8 bis 10 Gottesdienste stattfinden mit völlig unterschiedlichen Priester und unterschiedlichen Leuten, die aussehen müssen, rein müssen durch die kleinen Tiere und die kleinen Treppen auf. Und also da ist an manchen Tagen wahnsinnig viel los. Und das hat sie einfach kanalisiert, gemanagt und hat auch manchmal deutliche Worte gefunden, wenn jemand.
Ja, es muss, wie du sagst, es muss ja hinhauen. Hat ja keiner was davon, wenn Chaos ausbricht. Ja,
genau. Und dann hat sie natürlich, das muss man auch noch sagen, sie hat die Kapelle, sie kennt die Kapelle wie niemand sonst. Und das hat den folgenden Grund: die Schwester Eresta zeichnet wahnsinnig gern. Die kann so gut zeichnen, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und sie hat die einzelnen Figuren in der Kapelle alle abgezeichnet. Und hat dabei die ganzen Details studiert und hat das immer hinterfragt, was bedeutet das theologisch, wo kommt das her, warum ist das so? Und man kann allein über das ein ganzes Buch schreiben.
Und sie hat ja auch Führungen immer gemacht, also wenn man genau. Irgendwas wissen will. Ich habe in eine neu gehört und neu geschaut, weil die auf deiner DVD drauf ist, die in deinem Buch dabei ist. Und da ist mir schon aufgefallen, dass sie, was manche Führer ja leider nicht machen, aber was sie super offenbar gemacht hat, dass sie genau auf ihr Publikum das zuschneidet.
Genau, also das hat sie unglaublich gut können oder kann sie unglaublich gut, dass sie den Inhalt vermittelt und gleichzeitig aber auch immer wieder mal einen kleinen Witz macht oder, ja, oder die Menschen auch zu Tränen rührt, wenn sie von Gebetserhörungen spricht. Und das war mir so wichtig, dass man das festhält. Die Schwester Resta ist ja nicht mehr in Birkersteuer, sie ist ja jetzt in Bad Tölz, in einem Seniorenheim. Und dann haben wir gesagt, Mensch, mir ist das auf einmal, ist mir das wie Schuppen vor die Augen gefallen, muss man festhalten, was die Schwester Resta da macht, wie die macht das so toll. Und dann habe ich sie gefragt, ob sie nochmal kommen darf nach Birkersteuer. Ich meine, sie kommt ja immer wieder mal und schaut nach. Und dann hat sie gesagt, ja, freilich, das mache ich. Und dann ist sie gekommen, aber nur, wenn Leute da sind, wenn ich zu den Leuten reden kann. Und dann haben wir Leute eingeladen, die dann quasi als Publikum drin sitzen, als Zuhörerinnen und Zuhörer. Und dann hat sie eine gute halbe Stunde die Kapelle erklärt, im Alter von 86 Jahren, muss man sagen, so perfekt. Es ist kein Schnitt drin in dem Film. Ich habe einen Kameramann engagiert, der das professionell abgefilmt hat. Es ist kein Schnitt drin, das hat es nicht gebraucht, weil die hat sich fast überhaupt nicht verrät.
Wahnsinn.
Oder eine halbe Stunde durchgeredet und so unterhaltsam und so gut. Und das ist auf dieser DVD drauf, jetzt ist das festgehalten. Und bei jedem Buch ist die DVD dabei, beziehungsweise ein QR-Code, falls jemand keinen DVD-Player hat, dann kann er sich auch mit dem Handy anschauen, den Film. Und ja, das war mir ein Herzensanliegen und sagen viele Leute, dass das schön ist, dass das haben.
Und jetzt war ja 2023 war ja für Birkensteuer wirklich fast ein bisschen ein Krisenjahr, wo das im rausgekommen ist, dass die Schwester Resta das nicht mehr weitermachen wird. Also mittlerweile weiß man, wie es ausgegangen ist, aber ich kann mich erinnern, dass du da in der Zeit wirklich richtig gebankt hast um das Birkensteuer.
Ja, das war 2022. Da ist plötzlich die Pressemitteilung gekommen im Frühsommer, dass die armen Schulschwestern Birkenstein verlassen. Nach 173 Jahren. Das war wirklich, da war eine Schockstarre. Die Schwester Resta hat gesagt, da hat einmal 14 Tage das Telefon nicht mehr geleitet, wo eigentlich sonst ständig jemand anruft. Das war, sie hat das auch wie eine Schockstarre empfunden.
Hat keiner fassen können.
Also keiner fassen können, weil das ist, die waren mit der Ortschaft, mit dem Leitzachtal so eng verbunden und natürlich auch mit den ganzen Wallfahrern. Jeder hat die kennt nach dieser langen Zeit, die da waren. Jeder hat die kennt und das war ganz schlimm. Und, aber wenn mit 86 irgendwann geht man halt einmal in den Ruhestand.
In den Wohlverdienten.
In den Wohlverdienten, das ist ganz klar.
Aber hätte nicht jemand anders von den armen Schulschwestern dann kommen können?
Das, was da im Hintergrund gelaufen ist, das weiß ich ehrlich gesagt nicht so genau. Es war klar, dass die jetzt eben in den Ruhestand gehen und im Hintergrund sind Verhandlungen gelaufen, dass ein neuer Orden kommen sollte. Und dann ist es Gott sei Dank, hat das funktioniert. Es ist, waren alle so erleichtert und es war ein großes, großes Aufatmen. Und jetzt sind die Missionsschwestern vom Heiligsten Erlöser aus Gars am Inn, sind jetzt da im Birkersteuer, haben sie mittlerweile eingelebt und sind angekommen. Und das ist natürlich großartig, weil jetzt das weitergeht, dass das der Ort betreut ist, dass Menschen da sind, freundliche Menschen da sind, die sich um alles kümmern und dass man Ansprechpartner hat. Es sind ja so viele Leute, die in Lebenskrisen nach Birkersteuer kommen, die schwere Krankheiten haben oder wo der Partner schwere Krankheit hat, Unfälle, alles Mögliche. Die ganze Palette an Leid im menschlichen Leben kommt in Birkersteuer an. Und dass das seelsorgerisch betreut ist, ist schon wahnsinnig wichtig und man merkt da immer wieder, wenn man das, die ganzen Erzählungen hört, wie wichtig das ist, dass es solche Orte gibt in unserer Gesellschaft. Also es hat einen unglaublich hohen Wert. Und die neuen Schwestern, die machen das super. Ich war ja erst am Sonntag oben und unterhalb von der Kabine ist ein wunderschönes altes Café in einem ganz alten Bauernhaus drin, in einem kleinen Café Seidel, ist jetzt keine Schleichwerbung, das kennen ja viele Leute. Und die haben auch gesagt, jetzt waren die Schwestern da und schön was und nett was. Ja, es ist so schön, dass es weitergeht. Und das ist halt,
wird es ein großes Fest geben haben wahrscheinlich, wo
ja,
die Kinder sind, oder?
Ja, da wird es einen großen Gottesdienst geben. Und ja. Mehr da kann ich dazu jetzt eigentlich gar nicht sagen. Mhm.
Also ein Detail, was mir noch aufgefallen ist in dem Buch, ist, dass die Fischbachauer Sängerinnen bei den armen Schulschwestern das mehrstimmige Singen gelernt haben. Also dadurch haben sie ja quasi ein großes Erbe ausgelöst. Also das bleibt ja.
Mhm. Ja, genau. Die armen Schulschwestern, also von denen bleibt ganz viel. Also es waren ja 173 Jahre, waren die da im Jahr 2022. Das ist auch noch eine nette Geschichte. Oder was heißt nette Geschichte? Aber eine Geschichte, die da dazu passt. 2022 ist verkündet worden, dass sie Birkenstein verlassen. Und im Frühjahr ist neben dem Kloster eine Linde gefällt worden. Die Linde, die war nicht mehr verkehrssicher. Da sind immer wieder Äste runtergebrochen und die war innen faul und die hat weggemessen. Mhm. Und dann ist die gefällt worden und das war die Linde der armen Schulschwestern, die vor 173 Jahren, also damals, wo die armen Schulschwestern gekommen sind nach Birkenstein in ihr nagelneues Kloster, das der Lankensberger gebaut hat, haben sie diese Linde gepflanzt. Und in dem Jahr, wo die armen Schulschwestern Birkenstein verlassen, kurz vorher.
Haben wir die weg da müssen.
Und das war schon, also wenn ein Baum umgeschnitten wird, tut es manche Leute weh, aber das war halt so symbolträchtig, weil das so eng mit den armen Schulschwestern zusammenhängt und in ihrer Geschichte. Und ja.
Aber jetzt muss ich sagen, Linden, die treiben ja aus dem Stock wieder aus. Die, wenn man auch umsägt, da kommt trotzdem wieder was.
Da müssen wir nachschauen, weil der Stock ist noch da.
Der Herr Gilarowski aus Wolnzach in meinem Heimatlandkreis hat sich zum Beispiel gemeldet und er schreibt uns, dass Birkenstein ja auch sehr gut ist zum Heiraten und er war zur silbernen Hochzeit dort und zur goldenen Hochzeit gleich wieder. Du hast auch schon Rückmeldungen gekriegt, gell, Andreas?
Ich habe auch schon etliche Rückmeldungen gekriegt, zum Beispiel aus Fürth. Hat eine Frau geschrieben, ja, sie freut sich so, dass es das Buch jetzt gibt, weil sie haben vor 40 Jahren in Birkenstein geheiratet und haben auch die Silberhochzeit in Birkenstein gefeiert. Also da gibt es so viele persönliche Verbindungen aus allen Himmelsrichtungen.
Ja, und durch ganz Bayern, das finde ich ehrlich interessant. Da kommt ein Mail herein, grüß Gott, Frau Schowalter, Servus Anderl, großes Lob für die Sendung über Birkenstein. Das Gespräch ist unterhaltsam und sehr interessant. Wir erfahren viel Neues. Viele Grüße, Anni und Sepp Engelsberger. Aus Lengendorf.
Vergeht's gut,
kann man da bloß sagen. Anderl, ich darf gerne mit dir noch ein bisschen darüber reden, was eigentlich die Entstehungsmotivation war von dem Buch. Also wir alle wissen, du bist viel beschäftigt, du bist ein Musikant, du bist ein BR-Heimat-Moderator, du bist ein BR-Heimat-Musikgestalter. Du bist kein Historiker von der Ausbildung, du bist ja ein Musiker. Was hat dich dazu gebracht, dass du gesagt hast, ich möchte jetzt echt einmal die Geschichte von Birkenstein genauer erforschen?
Weil mich die Ortsgeschichte von Fischbach oder vom Leitzachtal natürlich immer schon interessiert hat. Also ich bin sehr geschichtsinteressiert, habe ja vor ein paar Jahren schon mal eine Kulturgeschichte vom Leitzachtal geschrieben und rausgebracht.
Die du auch hier in Habe vorgestellt hast.
Genau, bei dir da sein dürfen. Genau. Und Birkenstein hat mich halt immer schon wahnsinnig interessiert, vor allem auch, weil zu Birkenstein hat man einfach, oder haben viele Leute und ich auch, eine starke Herzensbindung. Das ist so, da ist man als kleines Kind schon hingekommen und ist da so reingewachsen und hat da viele gute, schöne Erlebnisse gehabt. Und dann auch später im Leben, es läuft ja nicht immer alles gerade im Leben, man hat einmal vor irgendwas Angst vor einer Prüfung oder man hat einmal einen Schicksalsschlag oder es geht einem mal nicht so gut, das passiert jedem Menschen im Leben. Und da ist halt auch Birkenstein so ein guter Ort, es ist so ein Schutzraum für die Seele, sage ich irgendwie, wie man hinkommt. Kirchen allgemein sind ja da sehr, sehr gut, weil das Orte der Ruhe sind. Freilich sagt man, man kann auch im Wohnzimmer sehr Ruhe haben, aber nicht so wie in einer Kirche. Es ist halt einfach ein spezieller Platz dafür, für das Ruhefinden, zu sich selber kommen, auch um zu beten. Und im Birkenstein ist das so, dass man das da sehr intensiv spürt. Ich weiß nicht warum. Manche sagen, es ist ein Kraftort. Es gibt ja Touristen, die nach Birkenstein kommen. Es sind ja nicht nur Wallfahrer. Und da sagen auch viele, wenn sie da drin sind, dann spüren sie irgendwas. Es ist ein besonderer Ort.
Mhm. Bevor es ja eine Kirche überhaupt war, habe ich auch in deinem Buch gelesen, sind ja da schon Leute zum Beten hingegangen.
Genau. Also,
da war ja vorher schon was.
Da offenbar. War schon was, genau. Also der älteste Beleg für eine spirituelle Prägung von dem Ort, von dem Felsen, von dem Stein, darum heißt es ja Birkenstein, weil das ein großer Felsen ist, auf dem die Kapelle steht. Diese spirituelle Prägung, die kann man nachweisen bis 1620. Da gibt es die ersten Berichte darüber, dass da gebetet worden ist an diesem Platz. Und da war eben auch der Pfarrer von Fischbachau, ist da gern aufgegangen und hat auf diesem Felsen, auf dem Stein gebetet. Und da hat ihn einmal ein leichter Schlaf übermannt. Und dann ist ihm im Traum die Mutter Gottes erschienen, wie auch noch zwei anderen aus Fischbacher und Birkerstor. Und das war letztlich dann der ausschlaggebende Punkt, dass die erste Wallfahrtskapelle gebaut worden ist 1673, mhm, also vor 350 Jahren. Und dann ist in kürzester Zeit die Zahl der Guttaten, heißt es in die alten Berichte, also Gebetserhörungen, so stark geworden, dass man dann 1710 eine größere Kapelle gebaut hat. Und das Entscheidende, das habe ich jetzt, muss ich jetzt nur dazu sagen, der Pfarrer hat geträumt, die Maria ist ihm im Traum erschienen und hat gesagt, wer mich an diesem Ort verehrt, dem werde ich meine Hilfe zuteil werden lassen. Und das ist das ganz Entscheidende, auf diesem Felsen. Die Schwester Resta hat das immer wieder erzählt. Und drum steht auf diesem Felsen die Kapelle, drum hat sie ja so eine eigentümliche Form, sie ist ja zweistöckig. Und der hintere Teil, genau da, wo der Gebetsraum ist, genau da, wo die Menschen sitzen und bitten und beten, genau der ist auf dem Felsen. Mhm. Also die haben sich da schon fast dabei gedacht, was die Kapelle gebaut haben. Und also das ist halt einfach eine wahnsinnig spannende Geschichte, die halt aber auch mit sehr viel Gefühl, mit sehr viel Herz verbunden ist, mit sehr viel Prägung natürlich auch, wenn man im Leitzuchter aufwächst, ist einem Birkerstor natürlich sehr am Herzen gelegen. Und das alles hat dazu geführt, dass ich mir denke, ich möchte unbedingt ein Buch schreiben, wo man das alles, wo man das alles unterbringt und zugleich eben auch, dass die Schwester Iris da weggegangen ist, die so viel gewusst hat, dass man da auch was festhält, dass man die Tradition und die lange Tradition der armen Schulschwestern in Birkerstor dokumentiert und festhält. Und das war eben auch der Zeitpunkt jetzt. Und dass man aber auch die neuen Schwestern mit reinnimmt, diesen Neuanfang, die sind ja auch mit drin im Buch und das alles miteinander hat dazu geführt, dass ich gesagt habe, jetzt mach
ich's. Jetzt mach ich's. Es ist jetzt eine Umbruchzeit und das ist genau der richtige Moment, dass man das ehrt, was war und das ankündigt, was kommt und ja, der auch die guten Wünsche dem wahrscheinlich mitgibt.
Genau,
gell?
Ganz genau so.
Du hast schon das Titelbild ist einladend, sage ich jetzt einmal, ein strahlend blauer Himmel und das Zwiebeltürmel davor mit dem Scheidergreiz drauf. Sag uns mal ganz kurz, was die Verbindung zwischen Scheidergreiz und für alle, die
ja, ganz gern
aus der anderen Seite von Minger daheim sind.
Ganz gern. Das Leitzachtal, das obere Leitzachtal, hat über Jahrhunderte zum Kloster Scheiern in der Holledau gehört. Warum? Weil die Gründungsgeschichte vom Kloster Scheiern zurückgeht ins Leitzachtal. Ganz hinten im Borisch Zell, in der Zell, ist im Mittelalter eine Zelle gegründet worden von Einsiedlern und da sind dann Mönche dazu gekommen, Benediktinermönche, und die sind dann rausgesiedelt nach Fischbachau, weil es ihnen in Borisch Zell zu kalt war. Haben dann da ein Kloster gebaut, dann war es ihnen aber da auch zu abgeschieden und dann sind sie nach und nach immer weiter hinausgezogen, bis in die Holledau, und haben in Scheiern ein großes Kloster gebaut, das es bis heute gibt. Und der Besitz im oberen Leitzachtal, die Bauernhöfe, die Kirchen und so weiter, die haben bis zur Säkularisation zum Kloster Scheiern in der Holledau gehört. Und das Zeichen, das berühmte Scheiderkreuz mit den zwei Querbalken, das ist im Leitzachtal an ganz vielen Stellen zu finden, eben auch auf der Kapelle Birkenstein, ist ganz groß, das Scheiderkreuz, gleich zweimal drauf. Und so ist die Verbindung zu Scheiern in aller Kürze gesagt.
Also dein Heimatort und mein Heimatort,
ja, haben eine lange Geschichte.
Spirituell verbunden, das ist doch interessant. Andreas, ich danke dir ganz herzlich, dass du uns wirklich diese Herzensgeschichten heute erzählt hast zu Birkerstor. Und wir merken es ja an den Reaktionen von den Hörern, da ist bei Fuhi heute das Herz aufgegangen.
Das freut mich sogar. Vielen herzlichen Dank, dass ich kommen dürfen.